Wunderbar, ihr könnt mich alle prima hören. Ich freue mich, dass so viele da sind und dass ihr einfach mit mir diesen Gottesdienst feiern wollt. Und ja, dass auch viele im Internet zuschauen. Ich begrüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Seid willkommen, begegnet Gott in diesem Gottesdienst. Vielleicht können wir einmal die Präsentation starten. Super. Ja, das Grab ist leer. Amen. Das Grab ist leer. Und ich sehe einfach, dass ihr begeistert seid, aber so richtig. Das Grab ist leer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubt ihr das wirklich? Und ich frage mich einfach, und das solltet ihr euch vielleicht auch mal fragen, wenn ihr das glaubt, warum glaubt ihr das eigentlich? Vielleicht glaubt ihr das ja, weil ihr das von Kindesbeinen an gelernt habt. Ja, gläubige Eltern, gläubig geboren, Kinderstunde, Bibelunterricht und alles, was dazugehört. Ich glaube das. Vielleicht glaube ich das ja auch, weil alle anderen es glauben, die hier sitzen. Ja, das ist ja toll, wenn man zu so einer Gemeinschaft dazugehört. Und dann nimmt man auch gerne mal was an. Ja, ich bin zwar kein großer Freund von Tauben, aber im Taubenzüchterverein würde ich vielleicht Tauben züchten, damit ich dazugehöre. Glaubst du, weil die anderen glauben? Vielleicht glaubst du ja auch, weil es so wahnsinnig viele Beweise dafür gibt, dass die Bibel wahr ist. Der Janko sagt es eben, 120 Zeugen haben erlebt, dass Jesus auferstanden war. Aber vielleicht glaubst du es auch nicht, weil es doch so viele gegenteilige Beweise gibt, die halt belegen, dass es die Bibel nicht wahr ist. Ups, jetzt ist mein Text verloren gegangen. Sorry. Haben wir gleich wieder. Aber die Frage ist ja wirklich, warum glaubst du? Was ist das, was deinen Glauben trägt? Was ist das, was das ausmacht, was du glaubst? Ein Glaube, der nicht wirklich tief sitzt, der wird nicht viel nutzen. Ich jedenfalls kann euch das sagen, ich glaube, dass Jesu Grab leer ist. Ich glaube es einfach. Und warum ich das glaube, verrate ich euch jetzt nicht. Sage ich euch nachher. Aber ich möchte euch erst mal mitnehmen in diese biblische Geschichte. Was war Ostern passiert? Wir hören ja immer wieder so bei den tollen Fernsehinterviews, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was Ostern war. Wenn man sich das so überlegt, Jesus, das war ein unheimlich charismatischer Mensch, ein toller Lehrer. Die Leute sind hinter dem hergelaufen, zu Tausenden. Und dann wurde der Karfreitag gekreuzigt. Und auf einmal brach für die Menschen, die ihm hinterhergelaufen waren, irgendwie so alles zusammen. Und dann wurde er in das Felsengrab hineingelegt. Und die Jünger, die waren wahrscheinlich ja, am Boden zerstört. Ja, das, woran sie geglaubt hatten. War dieser Jesus, der jetzt König werden sollte. Und jetzt war er tot. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gehabt, dass so eine ganz tolle Sache, für die ihr begeistert wart, auf einmal weg. Und dann standen sie da. Die Jünger waren einfach hoffnungslos und sie erinnerten sich nicht mehr an das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und wir können das lesen in Markus 9, Vers 31. Da heißt es, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und dann heißt es weiter, sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Interessant ist, dass die Menschen, die eigentlich gar nicht so nah bei Jesus waren, nämlich die Pharisäer und die Römer, die schienen das irgendwie zu ahnen, dass da was dran ist. Die wollten unbedingt verhindern, dass irgendjemand auf die Idee kommt, Jesus aus diesem Grab rauszuholen, den Leichnam zu verstecken und dann zu behaupten, Jesus ist auferstanden. Deswegen wurde Jesus in diesem Grab, oder wurde dieses Grab mit einem riesen fetten Felsbrocken versiegelt. Der wurde da vorgerollt. Und man kennt das, es sind solche Rinnen, in denen der Stein läuft und der ist schwer und dann hat er so ein bisschen Gefälle, damit er nicht wegrollt. Und zur Sicherheit wurden noch 2 Soldaten vor dieses Grab gestellt. Und jetzt war Sonntagmorgen. Das ist der Tag nach dem Sabbat, also unserem Samstag. Der war gerade vorbei, ganz morgens früh. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinabzugehen und ihn zu salben. also den Grab, den Leichnam von Jesus. Und sie kamen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür wegrollen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Ja, was hören wir in dieser Geschichte über das Glauben? Oder doch besser noch gesagt, über den Glauben. Ich habe das ebenso gehört, ihr seid alle sehr, sehr fest davon überzeugt, dass ihr das Richtige glaubt. Dass euer Standpunkt der richtige ist, dass er unerschütterlich richtig ist. Ob das nun der Glaube an das leere Grab ist oder vielleicht der Glaube daran, dass das Grab nicht leer ist. Wenn wir einen Standpunkt haben, dann sind wir meist sehr, sehr fest davon überzeugt. Und vielleicht mag es euch jetzt verwundern, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen an eurem Standpunkt rütteln. Ich möchte das mal so ein bisschen erschüttern, was ihr für gesetzt haltet. Mein Standpunkt. Ich möchte euch nicht umstimmen von dem, was ihr glaubt. Aber ich möchte, dass ihr mal darüber nachdenkt, warum ihr das glaubt, was ihr glaubt. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal an diesem Standpunkt gezweifelt. Vielleicht habt ihr so Momente gehabt, wo ihr gedacht habt, boah, ist das eigentlich alles wahr? Ist das alles wahr, was ich glaube? Ist das wahr, was ich gehört habe? Oder vielleicht auch, was ich noch nie gehört habe? Bin ich überzeugt von dem, was ich meinen Standpunkt nenne? Warum ist das so wichtig? Weil wenn dein Standpunkt, wenn dein Glaube, wenn das, an dem du festhältst, existenziell wichtig sein soll, wenn es tragfähig sein soll, wenn es Schwierigkeiten aushalten soll, dann musst du davon überzeugt sein, dass es so ist. Ein Wischiwaschi-Glaube, der nutzt dir nichts. Der Paulus sagt, wenn unser Glaube so ist, dass er im Wind, wie ein Fähnchen im Wind immer hin und her geweht wird, von den Wogen des Meeres hin und her geweht, dann ist dein Glaube nicht tragfähig. Und so sehr wir das eigentlich wissen und das in uns drinsteckt, dass wir das brauchen, so ist es doch oft so, dass wir uns fragen, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich denn einen solchen Glauben bekommen, der wirklich tragfähig ist, der nicht bei der nächsten Schwierigkeit wankt? Wie komme ich dahin? Und so komisch das ist, häufig fängt das Glauben mit dem Nicht-Verstehen an. So wie bei den Jüngern. Da heißt es, sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Das ist so bekloppt. Und die Frauen am Grab, da heißt es, sie verstanden nicht und fürchteten sich. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Glaub mir, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwas nicht versteht. Das macht nichts aus. Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Ob das Krankheit ist, ob das Leid ist, egal was, es gibt viele Dinge, die verstehe ich nicht. Aber es gibt eins, was wirklich schlimm ist, wenn du nicht fragst. Wenn du nicht bemüht bist zu verstehen, wenn du nicht verstehen willst, wenn du nicht hinterfragst, was denn da ist, was du nicht verstehst, das ist fatal. Das nicht ergründen zu wollen, was ich verstehe. Und jetzt möchte ich mit euch einfach nochmal wieder in diese Situation damals reinschauen. Dann stelle ich fest, dass das heute überhaupt nicht anders ist. Und das fasziniert mich so an der Bibel. Die Bibel ist kein Buch, was geschrieben worden ist und dann im Schrank liegt, sondern die Bibel handelt von dem lebendigen Gott, der heute in mein Leben hineinspricht, der heute da ist und der sich heute um meinen Alltag kümmert. Und damit das so ist, muss ich dahin kommen, ernsthaft zu glauben. Zu glauben, so zu glauben, dass mein Glaube im Alltag tragfähig ist. Dass er den Belastungen standhält, dass er Anfeindungen standhält, dass er Krankheit standhält. Dass mein Glaube mich trägt, wenn alles dagegen spricht. Und ich weiß nicht, wie euch das so geht. Dann denkt man so manchmal, gibt's doch dann nur einen zuverlässigen Zeugen. Zum Beispiel einer, der sagt, hey, ich habe Jesus gesehen. Ich weiß, dass er lebt. Der mir das vertrauenswürdig erzählt. Ein Augenzeuge, der muss her. Irgendwie brauchen wir einen Augenzeugen. Und oft, ich weiß nicht, wie euch das geht, wahrscheinlich geht es nur mir so, denke ich, das wäre klasse. Mal so jemanden treffen. Ich kenne viele Gläubige, die reisen großen Pastoren hinterher, Menschen hinterher, die viel mit Gott erlebt haben, um sie so ein bisschen zu berühren, ein bisschen was davon mitzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was mich wirklich trägt. Der Glaube anderer nicht. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr glaubt, dass das hilft, so jemanden zu kennen oder so einen Augenzeugen zu sehen, dann kann ich euch nur sagen, es hilft nicht. Ich muss euch da wirklich fürchterlich enttäuschen. Ich habe eben gesagt, es war damals wie heute. Und wenn wir uns angucken, was damals passiert ist, dann kann man nur mit den Schultern zucken. Vielleicht sagen wir ja auch, wie kann man nur? Die Jünger hatten es von Jesus gehört. Sie hatten es selbst gehört, dass das alles so kommen muss, wie es dann Ostern geschehen ist. Jesus hat es so vorausgesagt. Und dann kommt Maria von Magdala zu ihnen und erzählt davon, dass sie Jesus begegnet ist. Augenzeuge. Und der Glaube bei den Jüngern? Fehlanzeige. Nichts. Gar nichts. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Und jetzt? Aber wenn wir ein Wunder sehen würden, oder? Wenn wir jetzt Wunder sehen würden und mal daran glauben, dass die nicht in dem Alten oder im Neuen Testament verschütt gegangen sind und heute nicht mehr gültig sind. Wir glauben ja, dass es Gott gibt und dass er Wunder tut. Wenn wir jetzt ein Wunder sehen würden, ja dann könnten wir doch glauben. Dann würden wir so glauben, dass uns nichts mehr umwerfen kann. Denkt ihr das auch manchmal? So ein Wunder. Den Frauen am Grab erschien ein Engel und sagte, er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Und voller Freude rannten die Frauen los, um uns alles zu erzählen. Nein. Was steht da? Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatten sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. War nichts mit dem Wunder. Und glaubt mir, alle Beweise für die Auferstehung Jesu und die Beweise für die Bibel, sie fruchten einfach nicht. Und alle Augenzeugen, alle Engel und Wunder, die es gibt, sie fruchten nicht. Damals nicht und heute nicht. Die sind schön, die sind toll und es ist super, wenn wir das erleben. Aber es macht meinen Glauben nicht wirklich tragfähig. Und jetzt möchte ich euch wieder die Frage stellen, wie kann ich denn zu einem Glauben kommen, der tragfähig ist? Wie kann mein Glaube so stark werden, dass er wirklich hält, wenn es schwierig wird? Es gibt eine ganz entscheidende Situation im Leben eines jeden Menschen. Diese Situation verändert alles. Bevor ich euch jetzt verrate, was diese Situation ist, gucken wir mal, was damals war. Wann glaubten die Frauen, dass Jesus auferstanden ist? Wann glaubten die Jünger, dass Jesus auferstanden ist? Und wenn wir uns das angucken, dann werden wir wissen, was wir brauchen, um zu glauben, dass Jesus lebt und dass die Bibel wahr ist. Als er aber auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren. Dann heißt es in Markus 16, Vers 12, lesen wir von den ersten beiden Jüngern. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt. Und in Vers 14, nachher offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben. Fällt euch auf, was diese drei Situationen gemeinsam haben? Was das auszeichnet? Was den Unterschied ausgemacht hat zu der ersten Reaktion der Frauen und sie rannten weg und erzählten es niemand? Und jetzt? Und sie gehen hin und erzählten es voller Freude? Der Unterschied ist die Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung mit Jesus ist die Begegnung deines Lebens. Es gibt keine größere Begegnung in deinem Leben als die mit Jesus. Und diese Begegnung mit Jesus, die ist wichtig für alle, die noch nicht an ihn glauben. Die nicht Herr sein lassen in ihrem Leben. Und genauso wichtig ist sie für uns, die wir glauben als Kinder Gottes. Und so wie diese erste Begegnung mit Jesus unerlässlich ist, dass dein Leben sich verändert, um ewiges Leben zu bekommen, ist diese immer wiederkehrende Begegnung mit Jesus wichtig in unserem Leben, damit unser Glaube stark und tragfähig wird. Wenn du Jesus außen vor lässt in deinem Alltag, wirst du merken, wie dein Glaube den Bach runtergeht. Wenn unser Leben irgendwann mal Bedeutung haben soll, wenn man am Ende unseres Lebens mal was sagen soll über unser Leben, was Wert hat, dann ist es nicht das, dass du möglichst viel geleistet hast. Dann ist es nicht viel Geld zu haben und es ist auch nicht berühmt zu sein. Ich möchte, dass mein Leben einen Sinn hat, der über das Leben auf dieser Erde hinausgeht. Was sind diese 80, 90, vielleicht sogar 100 Jahre auf dieser Erde? Soll dein Leben einen Sinn haben, der darüber hinausgeht? Diesen Sinn für mein Leben, den gibt mir Jesus. Und zwar, wenn ich seine Vergebung annehme. Diesen Sinn hat er erkauft durch seinen Tod auf Golgatha, durch seine Auferstehung. Und ihm zu glauben, heißt, unserem Leben Sinn zu geben. Ihm zu glauben, gibt unserem Leben Sinn und gibt unserem Leben Halt. Es ist der Glaube an eine Person, es ist der Glaube an den Sohn Gottes. Das ihm Vertrauen. Die Bibel sagt uns das sehr, sehr deutlich. Wenn wir in Johannes 3, Vers 18 lesen, da heißt es, wer an ihn, nämlich Jesus, glaubt, wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, wer kein ewiges Leben hat, wer Jesus nicht hat, verfehlt den Sinn seines Lebens. Gott hat einen Sinn für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und diesen Sinn kann er dir nur geben, wenn du Jesus annimmst. Und letztlich wird ein Leben ohne Jesus am Ende leer und fruchtlos sein. Da wird nicht mehr viel bleiben. Im Leben auf dieser Erde und erst recht in dem Leben in Ewigkeit. Bevor wir uns jetzt lässig zurücklehnen und sagen, danke, ich hab's ja, ist das bei denen, die Kinder Gottes sind, nicht anders. Überhaupt nicht anders. Auch das Leben eines Christen kann sehr, sehr fruchtleer sein. Ja, ewiges Leben haben wir. Aber ewiges Leben zu haben, ist nicht alles. Das ist das, wo wir mal hinwollen. Und bis dahin gibt es noch einen langen Weg. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, damit sie, nämlich wir, seine Kinder, das Leben in der Fülle haben sollen. Ja, nicht warten auf das ewige Leben und dahin siechen. Aber wenn wir in unser Leben hineinsehen, dann dürfen wir uns gerne mal fragen, wie viel sehe ich denn von dieser Fülle, die Gott für mein Leben hat? Wie viel Fülle ist in deinem Leben? Wie viel erlebst du mit Gott? Wie viel erlebst du mehr als so ein bisschen gutes Gefühl am Sonntagmorgen? Vielleicht ist es ja auch so, dass wir aufgrund dieser Leere, die wir manchmal verspüren, so eine unheimliche Sehnsucht haben nach Zeichen und Wundern. Wenn jetzt was passiert, ja, dann. Wenn jetzt hier endlich die Gelähmten aus dem Rollstuhl aufspringen würden, wenn jetzt hier endlich schwer Kranke ganz gesund werden, ja, das wäre was, was unsere Gemeinde braucht. Dann wären wir auch mit unserem Glauben brennend und würden ja allen von Jesus erzählen. Deutliches Reden Gottes, Engel, die erscheinen, Menschen, die Gott in ganz besonderer Weise begegnet sind. Laufen wir dabei nicht einfach Gefahr, dass wir trotzdem so sind wie die Jünger oder die Frauen am Grab? Letztlich wird uns das alles nicht verändern. Es wird uns nicht verändern. Verändernder Glaube, tragfähiger Glaube, kommt nur aus der Begegnung mit Jesus. Und alleine dieser Glaube ist tragfähig. Ganz alleine das, dein ganzes Wissen, deine ganzen Erlebnisse werden dich nicht tragen, wenn du nicht bei Jesus bist. Wenn du nicht diese Begegnung mit ihm immer wieder neu hast, wenn du dich nicht mitreißen lässt von ihm. Wenn du ihm begegnet bist, dann darfst du seine Zusagen für dich annehmen. Und daran festhalten, egal was die Umstände dir erzählen. Jemandem zu vertrauen, heißt ihm zu glauben, dass er das tut, was er gesagt hat. Dass er das ist, was er vorgibt zu sein. Und du wirst feststellen, dass es, ob es Krankheit ist, ob es Belastungen sind, ob es finanzielle Nöte sind. Oder ob du in Arbeitslosigkeit steckst oder was immer dir in deinem Alltag Kummer macht. Gott hat sich in Jesus Christus zu dir bekannt und hat dir so viele Verheißungen gemacht und die liegen ausgebreitet vor dir. Hör auf, davor zu sitzen und sie anzugaffen mit staunenden Augen, wie toll das ist. Warum nimmst du es nicht an für dich? Die Christiane hat das letztens so schön gesagt, wir sitzen vor dem gedeckten Tisch und wir verhungern elendig. Gott deckt dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde mit dem, was du brauchst. Wenn du es dir nicht nimmst, musst du dich nicht wundern, wenn es nicht klappt. Und weil Gott sich in Jesus Christus zu dir bekannt hat, und Jesus sagt uns das selber im Vater unser, ist er unser liebender Vater. Vater unser. Abba, Papa, Papa im Himmel. Zu dir darf ich kommen mit allen meinen Nöten. Und du verstehst sie und du gibst mir gerne. Und eins weiß ich, dass mein Papa im Himmel alles, aber auch wirklich alles einhält, was er versprochen hat. Sein Wort wird nicht leer ausgehen und er lügt nicht, er kann überhaupt nicht lügen. Und das gilt für die ganze Weltgeschichte und das gilt ganz persönlich für dich in deinem Leben. In Jesaja 55, das ist 700 Jahre vor Jesu Geburt geschrieben, lesen wir, so wird mein Wort sein, spricht Gott, dass aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Was heißt das? Alles das, was wir in der Bibel lesen, ist nicht nur einfach so dahingeschrieben, damit uns nicht langweilig wird an schönen kalten Winterabenden, wenn wir am Kamin sitzen und die Bibel lesen. Sondern es ist dazu geschrieben, damit es nicht leer zurückkommt, damit es bewirkt, was Gott gefällt und Gott wird es ausführen, wozu er es gesandt hat. Und dann kommt der Moment am Kreuz. Ich habe oft darüber nachgedacht, was ist eigentlich wichtiger. Man hört immer so diese Diskussion in christlichen Kreisen. Weihnachten ist das wichtigste Fest. Nein, Ostern ist das wichtigste Fest. Und am Karfreitag, als ich hier saß, habe ich gedacht, das Wichtigste war der Karfreitag. Was hat Jesus ausgerufen am Kreuz? Es ist vollbracht. Alles war erledigt. Und wenn wir das später sehen in der Geschichte von Jesus, da heißt es, ich sehe ihn zur Rechten des Vaters sitzen. Jesus hat sich hingesetzt. Die Sache ist erledigt. Er hat nichts mehr zu tun. Er wartet nur noch. Seine Arbeit ist erledigt. Es ist vollbracht. Und wenn es heißt, es ist vollbracht, dann heißt das nicht, es wird irgendwann vollbracht. Das heißt, es liegt an uns, diese Versprechen und Zusagen für uns, für mich, für dich ganz persönlich in Anspruch zu nehmen. Das zu glauben, weil ich davon überzeugt bin, dass es wahr ist. Und dazu gehört eins, ihm glauben zu wollen. Wenn ich jemandem nicht glauben will, dann wird das nichts. Jesus glauben zu wollen. Und wenn ich ihm glauben will, dann muss ich auch alles glauben. Wie sagt der Volksmund, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Ich glaube, das trifft bei Gott noch viel, viel mehr zu. Dadurch, dass Gott nicht lügen kann, wird er nicht sagen, und du hast ewiges Leben. Du hast dir mein Leben, du hast mir dein Leben gegeben, jetzt hast du ewiges Leben. Aber das mit der Heilung, oh nee, habe ich mal so dahingesagt. Wenn wir glauben, wenn wir Jesus glauben, dass er ist und dass er vollbringt, was er gesagt hat, dann darf ich glauben, dass er durchbohrt wurde um meiner Vergehen willen, zerschlagen um meiner Sünde willen, dass die Strafe auf ihm lag. Gott wird mich nicht nochmal bestrafen. Meine Strafe liegt auf Jesus. Und er wurde zerschlagen um meiner Sünde willen. Und zu meinem Frieden und durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Das hat Jesaja vorausgesagt. Mir ist Heilung geworden. Die Versprechen Gottes, die gelten einfach für alle, weil Gott nicht gesagt hat, pass mal auf, mein Buch, das ist so geheim. Das gebe ich mal einigen wenigen, ja, die Elite kriegt das, sondern es ist ein Wort für alle. Das Versprechen gilt also für alle, die Jesus das erste Mal begegnen und natürlich auch für alle, die Jesus wiederholt begegnen, weil sie schon seine Kinder sind. Den einen zur Vergebung der Sünden, damit sie das ewige Leben bekommen und den anderen zur Heiligung. Gott möchte nicht, dass wir da stehen bleiben, wo wir sind. Jesus selbst sagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Steht in Johannes 5, Vers 24. Ja, und doch ist es nicht genug. Ich freue mich auf das ewige Leben, glaubt mir. Aber was wäre das ewige Leben ohne Jesus im Hier und Jetzt? Es ist nicht alles, was Gott für seine Kinder bereithält. Hier und jetzt will sich Gott in uns, in seinen Kindern verherrlichen. Zu dem Vater mit dem kranken Sohn. Da kam ein Vater mit zu Jesus mit seinem kranken Sohn. Der Sohn war schwer krank. Und er bittet Jesus, dass er diesen Sohn heilt. Und Jesus fragt ihn, glaubst du, dass ich das kann? Und der Vater brüllt dann, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war so seine Reaktion. Aber Jesus sagt einen ganz entscheidenden Satz, der dazwischen steht, zwischen diesen beiden Dingen. Jesus sagt, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und alles, ich erkläre das immer ganz gerne, alles ist einfach alles. Da gibt es nichts, was da nicht zugehört. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und das gilt eben auch für dich und das gilt für mich. Lass dir deinen Glauben nicht durch den Feind kleinreden oder rauben. Da gibt es jemanden, der hat kein Interesse daran, dass die, die Gottes Kinder sind, die ja für ihn schon verloren sind, nicht, dass die auch noch irgendwelchen Schaden anrichten aus seiner Sicht. Stellt euch vor, ihr werdet voller Kraft und voller Vollmacht. Was dann passieren würde in eurem Umfeld? Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 29, euch geschehe nach eurem Glauben. Fragst du dich vielleicht gerade, warum passiert bei mir nie was? Hast du schon mal so das Gefühl, wenn doch mal? Der Feind will alle Umstände nutzen. Er tut alles dafür, um uns Kraft und hoffnungslos zu machen. Da gibt er sich viel Mühe, immer wieder. Aber das Wort Jesu steht, für den, der glaubt, ist alles möglich. Vielleicht fragst du ja immer noch, Gott, kannst du nicht vielleicht mal dieses Wunder tun? Herr, wir wünschen uns das so sehr, dass hier in unserer Gemeinde Wunder geschehen. Wir wollen sehen, dass Kranke gesund werden. Wir wollen sehen, dass Menschen von Bindungen frei werden. Gott, kannst du nicht mal? Und ich muss sagen, dann bin ich ein bisschen beschämt, weil ich darüber nachdenke, Gott könnte mich das Gleiche fragen. Jetzt guckt er mich alle an. Nein, ich kann keine Wunder tun. Aber dem, der glaubt, ist alles möglich. Und Jesus sagt, derjenige, der glaubt, ja, das lesen wir in Markus 16, Vers 17 und 18, da heißt es, sie werden begleitet werden von Zeichen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also wenn wir wollen, dass Wunder in unserer Gemeinde passieren, dann müssen wir sie mal tun. Gott hat uns Vollmacht gegeben. Jesus hat gesagt, ich gebe euch die Vollmacht. Und Vollmacht heißt immer, mein Chef gibt mir Handlungsvollmacht. Ich unterschreibe einen Vertrag und mein Chef steht dafür ein, dass er eingehalten wird. Wenn wir Kranken die Hände auflegen, dass sie gesund werden, haben wir überhaupt nichts zu verlieren. Wir können uns nicht blamieren. Es ist Gott, der dahinter steht. Und er ist es, der die Macht hat, das zu vollbringen. Und deswegen fragt er dich, was tust du? Kommst du dem nach, was ich dir gesagt habe? Geht in die Städte, legt den Kranken die Hände auf dass sie gesund werden. Befreit die Gefangenen. Und stellt euch jetzt mal vor, ich muss immer für mich selber immer an diese Geschichte von Petrus denken. Wo Petrus im Boot saß und der Jesus kommt auf dem Wasser entgegen und die Jünger hatten alle Tiere Schiss. Ja, da kommt einer auf dem Wasser und voller Angst gucken sie und sie erkennen, dass es Jesus ist. Und Petrus sagt, Herr, wenn du jetzt sagst, ich soll zu dir rüberkommen, dann komme ich hier aus dem Boot raus und laufe auf dem Wasser. Wow. Also zu dem Teil, Jesus, wenn du sagst, den Teil haben wir eben schon gehört, den hat Jesus gesagt. Und jetzt ist es an dir und an mir, aus dem Boot rauszugehen. Natürlich wusste der Petrus, dass man auf dem Wasser nicht laufen kann. Der war auf dem Wasser zu Hause als Fischer. Das waren die Umstände. Das war das, was man beweisen konnte. Das war das, was offensichtlich war. Aber Petrus wusste, dass Jesus viel größer ist als das Offensichtliche. Und wenn du was erleben willst, dann raus aus dem Boot. Was kann dir passieren? Es könnte passieren, dass du nach 10 Metern auf einmal den Boden unter den Füßen verlierst und im Wasser untergehst. Und dann ist Jesus da und reicht dir die Hand und zieht dich raus. Ganz ohne Vorwürfe. Du hast nichts zu verlieren. Du hast nur was zu verlieren, wenn du im Boot bleibst. Weil über die 11, die im Boot geblieben sind, spricht heute keiner mehr. Ja, Leute, das Grab ist leer. Und das glaube ich, jetzt sage ich euch warum, weil ich Jesus begegnet bin. So wie die Frauen und wie die Jünger, ich bin Jesus begegnet und ich weiß, dass das Grab leer ist. Und ich weiß, dass seine Kraft und seine Macht heute genauso stark und so groß sind, wie sie es zu allen Zeiten schon waren. Und deswegen will ich auch alle anderen Versprechen der Bibel glauben. Alle. Nicht nur, dass meine Sünden vergeben sind, sondern dass ich heil geworden bin in seinen Wunden. Ich will sie glauben, weil Gott glaubwürdig ist. Und zum Schluss möchte ich dir die Frage stellen, was glaubst du? Was glaubst du? Was trägt dich? Was hält dich in aller Not? Und vielleicht ist jetzt hier jemand, der feststellt, oder im Internet, die am PC zuschaut, feststellt ihr fest, dass ihr diesem Jesus noch nie begegnet seid. Dass alle Überzeugungsversuche von Menschen euch überhaupt nicht berührt haben. Dass alle Beweise für die Bibel für euch an den Haaren herbeigezogen sind. Und dass auch Wunder nur herbeigeredet sind. Man kann sich ja alles einreden. Aber vielleicht ist dir heute Morgen Jesus begegnet. Weil das ist der Moment, der dein Leben verändert. Wenn du dich darauf einlässt. Ja, du kannst dich rumdrehen. Du kannst dich rumdrehen und sagen, es ist mir egal. Interessiert mich nicht. Aber du kannst dieses Angebot annehmen, was Jesus dir macht. Und wenn du dieses Gefühl hast, dass Jesus vor dir steht und sich anschaut mit seinen liebenden Augen und sagt, ich will dir vergeben, ich möchte, dass du ewiges Leben hast. Ich, Jesus, möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, Jesus dein Leben zu geben. Und ich kann dir nur Mut machen, Jesus dein Vertrauen zu schenken. Wenn du diesen Schritt tun möchtest, dann kannst du jetzt einfach laut mitbeten. Ich werde das jetzt vorbeten und lass die Pause dazwischen. Ihr könnt das nachsprechen. Laut, wenn ihr den Mut habt, wenn ihr den Mut nicht habt, tut es leise. Aber tut es. Auch ihr im Internet, tut es einfach. Gebt Jesus euer Leben. Lieber Herr Jesus, bisher habe ich mein Leben ohne dich gelebt. Das war Sünde und soll sich jetzt ändern. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und dass ich in deinen Wunden heil geworden bin. Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Dass du mir meine Sünden vergibst. Dass du mein Herr und König bist. Ich bitte dich, Jesus, dass dein Heiliger Geist mich füllt. Und ich dir dienen darf. Danke, Vater im Himmel, dass ich nun dein Kind bin. Amen. Und wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, dann komm gerne nachher, nach dem Gottesdienst, nach vorne. Die Ältesten beten gerne einmal mit dir, sprechen mit dir. Und wenn du im Internet dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hast und jetzt ein Kind Gottes bist, dann schreib uns über das Kontaktformular. Such den Kontakt zu einer Gemeinde, wo Menschen sind, die Jesus lieben. Aber ich habe eben gesagt, das ist nicht alles. Das ist ein erster Schritt. Und ich wünsche mir so sehr für mich und für uns alle, dass unser Leben ein Leben in der Fülle ist. Und wenn wir ehrlich sind, irgendwo wünschen wir uns das doch alle. Aber wir wünschen, es ist immer geschenkt und ohne, ja. Aber du gehörst dazu, Gott tut nichts ohne dich. Vielleicht ist dein Leben kraft- und fruchtlos. Vielleicht spürst du gar nichts von der Herrlichkeit Gottes, die in dir ist. Von seiner Macht in deinem Leben. Und vielleicht sehnst du dich nach Heiligung und nach Heilung. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Das könnt ihr heute ändern. Jetzt und hier ist die Gelegenheit, das zu ändern. Und wenn du magst, dann bete das einfach mit. Lieber Herr Jesus, ich habe beschlossen, dass ich dir glauben will. Ich glaube, dass du meine Sünden auf Golgatha getragen hast. Aber auch, dass ich in deinen Wunden heil geworden bin. Jesus, ich will hinfort nicht mehr die Lügen des Feindes glauben, der mir einreden will, dass ich krank, gebunden und kraftlos bin. Und dass ich es bleiben werde. Jesus, ich glaube, dass mit dir alles möglich ist. Und Jesus, ich werde deine Kraft in meinem Leben sehen. In Jesu Namen. Amen.